Es wird wieder abgestaubt. Herzlich willkommen zu Folge 25 von Abgestaubt, dem Fußball-Podcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist Maximilian Ratzenböcker, ich bin nicht alleine. Ich habe auch einige meiner früheren Kollegen abgestaubt. Heute mit dabei Captain Luke. Herzlich willkommen
Hallo. Zurück
im Podcast, Luke. Wie geht's da?
Ja, gut und selbst. Ich freue mich immer, wenn ich bei dir sein darf und Gast hier sein darf.
Danke, da freue ich mich wiederum. Du bist immer so gut gelaunt.
Ja, warum nicht? Ich finde, schlecht gelaunt ist immer blöd und es wundert mich, dass du mich weiterhin einlädst, aber ich freue mich auch drüber.
Ja, das stimmt natürlich. Also ich habe jetzt schon nochmal, danke übrigens fürs darüber nachdenken, jetzt hast du mir was gebracht, werde ich gleich entlassen. So, wir schauen wie immer, was so passiert ist im Fußball, was noch so passieren wird und wir sprechen wieder mit einem interessanten Gast. Heute zu Gast Marko Stankovic.
Legende.
Einer der letzten Meister, die nicht aus Salzburg kamen, mit der Austria vor 11 Jahren und jetzt Chefanalyst im PTV. Ein Job, der ihn eher sehr liebt.
Mhm. Ja, den auch sehr, sehr gut macht.
Sehr, sehr gut macht. Das hat uns auch heute wieder verraten. Ja. Wir haben das Telefongespräch vorher aufgezeichnet, aber andere Sachen, die wir noch nicht wussten, haben wir auch erfahren. Also dranbleiben. In der dritten Halbzeit heute zu Gast Marko Stankovic. Luke, dann schauen wir mal rein, was sonst so passiert ist in der Fußballwoche. Erzähl doch mal.
Einiges.
Was denn leicht?
Am Wochenende. Ich weiß nicht, womit du starten möchtest.
Österreichische Bundesliga zum Beispiel.
Österreichische Bundesliga ist insofern wieder sehr, sehr spannend gewesen am Wochenende, denn Sturm hat die Pflichtaufgabe LASK geschafft, hat gewonnen, somit 3 Punkte eingefahren und Salzburg hat wieder ein paar Pünktchen liegen gelassen.
Zwei, um genau zu sein.
Hat daheim gegen Rapid nur ein Unentschieden geschafft, in der 96. glaube ich, der Elfmeter von Marco Grühl ins Kreuzeck perfekt hinein.
Meines ist alles so perfekt, gell?
Hat dieses 1:1. Nein, überhaupt nicht perfekt, aber ich finde, es war so typisch wie immer aus Wiener Sicht, dieses lange 0-0 und dann kriegst du in der 85. das 0-1.
Typisch wie immer, man kennt ja das alte Sprichwort, Fußball ist Fußball, 90 Minuten, ein Spiel dauert 90 Minuten und am Ende spielt Rapid immer unentschieden.
Nein, kennst am Ende das? Verliert
sehr,
Rapid
sehr immer. Sehr bekannte eigentlich. Zitat immer.
Weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl,
1982.
Ja, gegen die Salzburger war es schon immer so, dass wir knapp vor Schluss ein Tor gekriegt haben und irgendwie immer verloren haben. Und jetzt bin ich sehr froh, dass da auch ein bisschen Glück dabei war mit diesem Elferpfiff natürlich, dass der Ball dann die Hand springt und super, das 1-1 auch gemacht wird. Und insofern auch als neutraler Zuschauer, der sich die Meisterschaft gerne anschaut, finde ich es gut, wenn Salzburg von anderen Teams ein bisschen eingebremst wird, damit Sturm wieder ein bisschen ranrückt und insofern Meisterschaft wieder etwas spannender, es sind noch immer 3 Punkte Abstand. Aber das hat sich getan. Und
wie spannend ist es jetzt wirklich? Also wir haben nachher noch Sky-Analysten Marko Stankovic bei uns, der uns das sicher auch nochmal darlegen wird. Aber wie spannend ist es wirklich?
Du meinst, bevor Sturm ein richtiger Experte was sagt?
Nein, gar nicht. Nein, aber wie spannend ist es wirklich? Weil Sturm hat ja gerade vor 2 Wochen erst die große Chance, an Salzburg vorbeizuziehen, verballert.
Das stimmt.
Danach dann im Cup-Spiel letzte Woche, auch vielleicht ganz kurz drüber reden, eindrucksvoll ja gezeigt, wie es anders auch geht. Ja, es steht ja im ÖFB-Cup-Finale stehen ja Sturm und Rapid Wien.
7 Tore sind da gefallen. 4-3 haben sie gewonnen.
7.
Urgeil. 4 Tore musst du mal in Salzburg auch schießen.
Ja. 7 insgesamt. Ja,
also ja, aber Sturm hat nur 4 geschossen.
Ist richtig. Gott sei
Dank. Auf jeden Fall, ich glaube schon, dass es spannend wird, denn ich sehe Salzburg nicht mehr so konstant oder in dieser Saison nicht so konstant und die jedes Match auch ohne Gefahr 90 Minuten plus ein bisschen was drüber bringen. Siehst du, die können auch jetzt in der 96. noch diesen Ausgleich kriegen. Vielleicht irgendwann ist es dann auch eine Niederlage, die sie kurz vor Schluss kassieren können. Und ich glaube, Sturm glaubt auch immer noch dran. Das merkt man, das spielweise. Auch Coach Ilzer ist da voll überzeugt und das sieht man am Feld. Und die haben einen Plan und die haben eine Mission. Und wenn die das weiterhin verfolgen und ihre Spiele sich auf sich konzentrieren und Salzburg wieder stolpert, was ich nicht für unmöglich halte, ist da noch was drinnen?
Also da ist noch was drinnen.
Ja, ich sehe es schon noch als spannend. Noch ist da nichts.
Nein, es ist auch nichts entschieden. Es ist auch nichts entschieden. Es ist nichts entschieden, so wie bei unseren nördlichen Nachbarn, wo es ja auch noch nicht entschieden ist.
Ja, aber.
Aber Leverkusen braucht nur noch einen Sieg nach
sag's nicht.
Der Niederlage von Bayern. Man war ja 0-2.
Nein, einfach nur so. Also, 0-2. Spannung.
Ja. 0-2 vorne in Heidenheim, bei der Fußballgroßmacht Heidenheim.
Ja, Aufsteiger, glaube ich, ja.
Aha. Und die haben dann noch 3-2 gewonnen.
Ja, das war wahnsinnig bitter. Bayern wirklich am Boden. Aber was ich noch sagen muss, jetzt wirst du wieder schimpfen. Na, das wusste ich eh und das weiß eh jeder.
Vielleicht wusste
ich. Aber ich wusste nicht, dass Leverkusen noch nie Deutscher Meister war.
Das habe ich gewusst.
Ich dachte immer, die sind halt immer knapp gescheitert, was sie eh auch sind. Aber so wie, die haben schon 10 Meistertitel,
nein,
und hätten 18
die
haben können.
Zero.
So, genau.
Zero.
Also nicht nur Vizekusen, sondern auch Org noch nie Meisterkusen.
Ja, ja.
Und jetzt kommt vielleicht was du nicht wusstest. Leverkusen und Schalke sind die zwei Mannschaften, die nie Deutscher Meister waren. Und ich glaube, bei Schalke sind es, glaube ich, 7 Vizemeistertitel und bei Leverkusen 5 oder so. Ja. Das muss man sich immer vorstellen. Du bist 7-mal Zweiter und hast aber noch nie die Meisterschaft gewonnen.
Das grandiose Jahr des Michael Ballack war ja 2002, als er mit Leverkusen am letzten Spieltag die Meisterschaft verloren hat,
super,
das DFB-Pokalfinale verloren hat und bei der WM das Finale verloren hat, ohne einen Einsatz von ihm, weil er im Halbfinale gegen Südkorea oder waren es die USA, gegen Korea, glaube ich, ausgeschieden ist fürs Finale mit einer gelb-roten Karte.
Das ist bitter, Schlüsselspieler.
Ja. Und der hatte 2006 dann noch einmal so ein solchen Jahr.
Weil da muss ich
Weltmeisterschaft im eigenen Land ausgeschieden, mit Chelsea aus der Champions League geflogen nach dem Skandalspiel gegen Barcelona. Und dasselbe, glaube ich, im Cup.
Ja, bitter.
Ja, bitter, bitter.
Ich weiß noch, dass er uns bei der Heim-EM dieses Freistoßtor geschossen hat.
Voll in den Winkel. Im Kreizeck ist aller Weiblauts, wie der Freund Beef sagt.
Deswegen mag ich ihn nicht.
Ja.
Auf jeden Fall.
Leverkusen wird deutscher Meister.
Ja, und das ist so geil als Fan.
Ja.
Freust du dich ja nicht nur über einen Meistertitel, sondern über den ersten.
Ja.
Also das muss ja so ein geiles Gefühl sein. Ja. Und das, finde ich, hebt das nochmal auf eine höhere Stufe.
Ja, es ist ein unglaublicher Erfolg, eine unglaubliche Erfolgsstory für den Verein diese Saison. Sie spielen auch einen wahnsinnig guten Fußball.
Alonso.
Über Alonso ist ihre ist umworben, hat aber gesagt, dass er bleibt.
Also dass er verlängert.
Ja, verlängert. Wir haben es letzte Woche besprochen. Die Vermutung vom Fö ist, dass er dann nach Ancelotti nach Madrid gehen wird.
Das glaube ich nicht, weil es der Fö sagt.
Nein, nein. Achso, das glaubst du nicht, weil es der Fö sagt. Gut. Allen Spaß beiseite, das macht natürlich Sinn, weil die Trainerposition in Liverpool wird besetzt werden nach Klopp dieses Jahr und dann ist diese nicht frei, wenn man noch sagt, die wird auch halbwegs erfolgreich besetzt. Aber Ancelotti wird 2026 frei und dann wird es natürlich passen.
Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen.
In der Premier League ich möchte noch kurz eine Gem vom Frank Schmidt, Trainer von Heidenheim.
Cem Atan kenne ich.
Genau, Cem, genau, Emre Cem.
Ja.
Der hat gesagt, Bayern verliert eben gegen Heidenheim nach 2-0 Führung und dann fragt der Frank Schmidt von Heidenheim, wer heute nicht auf die Piste geht, den schmeißen wir raus.
Ja,
verständlicherweise, würde ich auch so machen.
Ja, geil.
Raus mit euch. Genau. Dann hat es sich noch ergeben, dass Chelsea das Spiel im Trafford Old Firm, meinem Lieblingsfußballstadion nördlich von Eisenstadt, in der Nachspielzeit dann noch das Spiel gedreht hat. Man war 3-2 hinten und hat dann das durch zwei Palmer-Tore das Spiel gedreht.
Mhm.
Ja, also die Premier League, die beste Fußballliga der Welt.
Absolut, und als Manchester-Fan, also die erleben in den letzten Jahren.
In den letzten 10 Jahren, seitdem Sir Alex Ferguson nicht mehr Trainer ist.
Aber ich denke mir, ich glaube, nicht mal Chelsea selbst wusste, wie sie dieses Spiel gedreht haben. Also wenn man sich das angeschaut hat, du kannst auch oft einfach Pech haben, dass dein Schuss auch noch so abgefälscht wird, dass der dann auch reingeht, ist schon auch mit Glück. Da tun es mir fast ein bisschen leid, die roten Teufel. Aber
türkischer Supercup.
Auch das.
Ist auch eine schöne Geschichte passiert. Eine welche, die ich noch nie vorher mir ausmalen konnte in meinen kühnsten Träumen. Und zwar das Endspiel um den türkischen Supercup zwischen Galatasaray und Fenerbahce endete in einer kleinen Farce. Es war ja im Vorfeld schon irgendwie, hat es schon Reibereien gegeben um dieses Supercup-Finale. Das hätte im Dezember schon in Saudi-Arabien ausgetragen werden.
Wo, wenn nicht in Saudi-Arabien?
Wo hätte die großen Fußballspiele hingehören?
Na klar, ja.
Genau, richtig. Also jetzt war es dann so, dass es in einer türkischen Kleinstadt an der nicht-syrischen Grenze, aber nicht weit davon entfernt, irgendwo in Anatolien stattgefunden hat.
Mhm.
Und Fenerbahce hat schon vorher gesagt, die Türken, also die türkischen Verbandsmitglieder und so weiter, die drehen da alles zugunsten von Galatasaray.
Mhm.
Deswegen treten wir bei diesem Spiel nur mit der U19-Mannschaft an.
Ja, man muss noch dazu sagen, dass sie den Termin auch verschieben wollten, weil sie Conference League-Spiel haben.
Mhm.
Ich glaube, Gala ist raus und Fenerbahce hat noch eins und deswegen ist das natürlich auch ganz schlecht für die gelegen.
Ja.
Und, ich weiß nicht, ob du das auch noch gesagt hättest, sie haben auch angesucht, einen nicht-türkischen Schiedsrichter die Partie pfeifen zu lassen, also einen internationalen.
Weil der angeschmiert ist von
weil die türkischen Schiedsrichter laut Fenerbahce die eben benachteiligen.
Das Spiel wurde im Dezember in Saudi-Arabien eben nicht angepfiffen, weil Saudi-Arabien verboten hat, dass türkische Fans Bilder von Mustafa Kemal Atatürk mitbringen, der Gründer der modernen Türkei. Es ist etwa genau 100 Jahre her, dass die moderne Türkei besteht jetzt. Das ist natürlich gegen den Nationalstolz von Türken anzukämpfen. Das macht natürlich wenig Sinn. Die haben dann gesagt, gut, da wollen wir nicht hin. Das Spiel war dann eben in Sanilurfa, das sehr die Fußballhauptstadt ist, ja, östlich von Istanbul gelegen, und zwar 6000 Kilometer östlich von Istanbul. Und wie du schon sagtest, es steht ein wichtiges Spiel bevor, Fener. Und sind dann gestern bei dem Spiel nach dem Tor von Mauro Icardi in der ersten Minute kollektiv gegangen.
Ja, da haben sie eben die U19 spielen lassen, weil sie so heiß waren und gesagt haben, wir geben diesem Spiel keine Wichtigkeit.
Ja.
Und dann einfach mal, ich glaube, es waren 49 Sekunden, Mauro Icardi schießt das Tor und der Trainer einfach alle geholt und die sind dann wie die Lemminge ganz brav alle der Reihe nach rausgetrottet und die gesamte Mannschaft hat das Spielfeld verlassen, woraufhin das Spiel höchstwahrscheinlich, glaube ich, strafbeglaubigt wird, wie man sagt, 3-0.
Wahrscheinlich wird es so sein, dass Galatasaray gewinnt, weil Fenerbahce Batshuayi einfach das Spielfeld verlassen hat. Es steht jetzt noch nichts fest, es wird am grünen Tisch entschieden. Und
ja, aber die Spieler sind trotzdem nicht umsonst gekommen. Das finde ich am geilsten, weil sie haben danach noch gegen ihre eigene Reserve ein kleines Gickerl gemacht, damit die Fußballfans dort auch noch was bekommen. Also strange Geschichte.
Ja, aber passiert auch nur alle heiligen Zeiten. Machen wir den Kreis zurück. Wir bleiben international mit aber österreichischer Beteiligung. Und zwar geht es darum, dass die österreichische internationale Fahne hochgehängt wird von Salzburg seit Jahren. Das wissen wir ja eh, dass es aber nächstes Jahr hochwahrscheinlich oder möglicherweise noch weiter nach oben geht. Und zwar bei der neuen Club-WM,
die 2025.
ab nächstes Jahr stattfinden wird. Nächstes Jahr dann in den USA. Dazu erzählst du uns gleich mehr in den Headlines. In der Headline, wie ich spreche über die alte Club-WM und was die so ausgemacht hat. Und was Salzburg und wie Salzburg und wie viel Salzburg da an Geld bekommt, ist schier unglaublich. Jetzt sprechen wir aber noch kurz vorher mit jemandem, der ein deklarierter Experte im Thema Fußball ist. Er ist tatsächlich Experte, er ist Experte, Analyst, ehemaliger Fußballprofi und einer der letzten österreichischen Fußballmeister, die nicht aus Salzburg kommen. Wir rufen an Marco Stankovic und sind sehr gespannt auf das, was er uns zu erzählen hat. Und da ist er auch schon in der Leitung bei uns in der dritten Halbzeit. Herzlich willkommen, Marco Stankovic. Servus.
Grüß euch, danke für die Einladung.
Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Die erste Frage bei uns, wie immer, wie geht's dir?
Sehr gut, viel zu tun. Natürlich, jetzt sind die internationalen Wochen, das heißt Champions League, viele Analysen, spannende Themen und alles rund um Fußball jetzt gerade bei mir natürlich.
Rund um Fußball ist klar bei dir, aber ich habe jetzt auch einmal, ich meine, wir haben uns schon mal darüber unterhalten, aber auch jetzt einmal in einem Artikel in der Recherche gelesen, du gehst ja wirklich voll auf in dem, gell?
Ist der schönste Beruf, den ich mir vorstellen kann. Ich würde keinen anderen haben wollen, muss ich ehrlich sagen. Taugt man ja mittlerweile fast, darf ich gar nicht laut sagen, aber ich habe mit der Karriere, nach der Karriere mehr Spaß als während der Aktiven.
Wahnsinn, cool.
Ist doch herrlich.
Genau, weil wir gerade bei der Karriere, nach der Karriere sind. Dein Papa ist Präsident von TSV Leoben.
Jawohl.
Letzte Woche ein riesiges Spiel für die Leobner, war ja auch eine geile Stimmung in Donauwitz. Ist natürlich da jetzt im Ergebnis dann nicht möglich gewesen einzuziehen ins Finale, aber es ist danach auch noch ein bisschen rumgegangen. Kannst uns du da Insights geben? Der Trainer ist am nächsten Tag gegangen wegen unüberbrückbarer Differenzen mit dem Vorstand. Weißt du da was oder darfst du da was sagen?
Wenn ich es wissen würde, würde ich es auch nicht sagen natürlich, aber ich war da gerade am Weg nach Vorarlberg, weil ich das erste Mal moderiert habe, eben die Bundesliga, und habe eigentlich nur von der Sky Sport Austria ein paar Push-Nachrichten gekriegt und dann im Papa angerufen und der war dann relativ kurz anbunden, weil es halt viele Themen gerade gegeben hat, ne? Aber ganz ehrlich, einerseits würde ich mich da gar nicht einmischen öffentlich und würde mir nicht zustehen, natürlich weiß ich ein bisschen was, aber da dürfte es mir nicht böse sein, wenn ich da kein Wort dazu sage.
Man hat ja gelesen, dass auch Differenzen zwischen Trainer und Obmann vorhanden waren und da teilweise vielleicht auch eine SMS in der Halbzeitpause beim Rapidspiel da unnötigerweise für Irritierung gesorgt hat. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd für Leoben auch, die gerade in der zweiten Liga auf dem zweiten Platz sind, auch im Cup weit gekommen sind. Was traust du dem Team jetzt mit Carsten Janker an der Seitenlinie zu?
Der Carsten ist, also da kann ich mich schon äußern natürlich, weil es natürlich seit Leoben wieder ein bisschen einen Aufschwung hat, finanziell wieder ein paar Mittel hat und alle nach dem anderen aufgestiegen sind. Mit Carsten Janke habe ich ein bisschen was zu tun gehabt mit ihnen. Und was man sagen kann, egal ob du eine gute Mannschaft hast, egal ob du die beste Mannschaft in der Landesliga und Regionalliga gehabt hast, du musst einmal zweimal hintereinander aufsteigen und das hat der Carsten geschafft. Wie er dann gegangen ist, war ein bisschen komisch, sage ich mal, ne? Weil entweder aus meiner Sicht war das auch davor schon irgendwie, hat es abgezeichnet oder nicht, da hat er jetzt zwei Niederlagen gehabt. Komisch, man sagt, er hat zwei Niederlagen gehabt, aber gewonnen hat die Mannschaft. Also als die Mannschaft eben verloren hat, war er weg, aber ich glaube, keiner kennt die Mannschaft so wie er. Man hat es gegen den GAK gesehen, ich habe eigentlich nichts Gutes erwartet nach den Unruhen. Zu spielen gegen den GAK, gegen den Liga Krösus, die staubig jedes Spiel runterspielen und machst einen Punkt, wo du eigentlich zum Schluss noch gewinnen hättest können, mit dem, dass er während des Spiels ein paar Umstellungen vorgenommen hat. Das heißt, er hat nicht viel Anlaufzeit braucht, die Mannschaft hat keine Anlaufzeit braucht. Das ist eine Top-Saison, wenn du Zweiter bist. Mhm. Wenn sie es am zweiten Platz schaffen oder Dritter werden, wäre es eine sensationelle Saison für einen Aufsteiger. Also ich glaube, mit dem Ergebnis, das Ergebnis war ganz wichtig gegen den GAK, damit es damals heißt, boah, schau, jetzt ist wegen einem Trainerwechsel wieder Unruhe reinkommen. Also war schon wichtig und ich glaube, dass er das ganz gut machen kann dort.
Auf jeden Fall, man steht ja vor Ried, vor dem FAC und das heißt schon was, ich glaube auch in der Liga. Du hast das vorher angesprochen, du gehst in dieser Rolle jetzt mehr auf als Analyst, als fast als Spieler. Was wäre denn eine Rolle als Trainer? Ist das denkbar? Ich gerade, ich meine, ich hätte jetzt doch da in Leoben, wäre das was, was dich reizt, wo dann die dein Papa zurückruft, nachdem er kurz angewandt ist und sagt, du sag einmal, apropos, oder ist das überhaupt kein Thema in der Zukunft?
Wenn du sagst es richtig, in der Zukunft, das weiß man nie. Ich habe genug Angebote schon gehabt als Trainer. Ist meistens, ist wie wenn du Single bist. Du hast Trainingangebote, hast einen Feind, den kommen alle daher. Ne? Und bei mir so, ich habe überhaupt keine Ambitionen, Trainer zu werden. Ja. Und, aber wirklich, wirklich einige Anfragen schon gehabt. Mittlerweile jetzt auch von Trainern als Videoanalyst mitzugehen, was mich natürlich sehr freut, weil das mein Job und die Qualität von meinem Job bestätigt. Aktuell bringen mich keine 10 Pferde weg von Sky, muss ich ehrlich sagen, weil mir das so taugt und wie gesagt, viel Arbeit. Ich sitze ja jetzt zu Hause und mache Analysen gerade für die nächsten Champions League-Sendungen und das macht einfach mal zu mal Spaß. Einerseits das im TV arbeiten und andererseits über Fußball zu sprechen, was ich halt mein Leben lang gemacht habe. Ja. Also Trainer aktuell nein, aber wie gesagt, Zukunft. Keine Ahnung.
Okay, jetzt haben wir über deinen Job als Analyst und als eben Nicht-Job als Trainer gesprochen. Rennen wir mal ganz kurz zurück und zwar ein bisschen mehr als 10 Jahre. Du bist in der Saison 2012-13 als Spieler der Wiener Austria.
Das haben wir Meister.
Genau, und so ein sehr seltenes Exemplar, denn seit damals hat es nur mehr Salzburg als Meister gegeben. Wie kann es sein, dass in 11 Jahren keiner außer ein Team es schafft, Meister zu werden in Österreich?
Weil dieses eine Team einen Lotto-Sechser gemacht hat damals. Das waren wir. Der Lotto-Sechser im Fußball bedeutet, wenn man Salzburg in der Liga hat, dass du einfach eine perfekte Saison machst. Wir haben keinen verletzten Spieler gehabt damals. Wir haben einen Punkterekord gemacht in der Liga. Anscheinend schaffst du es nur mit Punkterekord Salzburg zu schlagen. Und der absolute Lotto-Sechser war, dass wir mit Philipp Hosin einen Stürmer gehabt haben, der vom Bus aus ins Tor getroffen hat zu dem Zeitpunkt. Der war ein Wahnsinn, da haben wir alle schon gelacht, der hat selber gelacht. Heißt nicht, dass er keine Qualität hat, aber die Form, wenn du die so hast, das heißt, es hat wirklich alles zusammengespielt. Wir haben einen Top-Trainer gehabt, der uns taktisch keine Raketenwissenschaft mitgegeben hat, aber dafür geschaut hat, dass die Kabine immer passt.
Ja, ganz okay.
Also du musst einfach eine perfekte Saison haben. Mich freut es natürlich, so egoistisch bin ich, dass ich sage, wir sind die Letzten, die Meister geworden sind, aber wenn Salzburg so weitermacht, schau, heuer sind es mäßig unterwegs für Salzburger Verhältnisse und sind trotzdem Erster. Also, dann einfach so stark, ist richtig schwer.
Naja, und jetzt gehen wir wieder in die Gegenwart. Aktuell ist Salzburg wieder ein bisschen am Wackeln. Sturm Graz spielt ja jetzt doch schon seit 1-2 Jahren auf diesem sehr, sehr hohen Salzburg-Niveau endlich mit. Da gibt es jetzt wen, der kann Salzburg wirklich ärgern. Sie haben es jetzt vor der Punkteteilung nicht ganz geschafft, da ranzukommen. Die letzte Bundesliga-Runde hat aber wieder das Feld ein bisschen enger gerückt, nämlich Sturm besiegt den LASK und Salzburg gegen Rapid daheim nur aus Salzburger Sicht Sicht ein Unentschieden. Wie glaubst du, geht das dann noch weiter in der Saison? Also Salzburg, wenn schlagbar, dann wahrscheinlich heuer noch. Und glaubst du, kann Sturm das bis zum Ende durchziehen und wird das am Ende noch knapp?
Ja, es liegt alles an Salzburg. Salzburg allein entscheidet, wer Meister wird, ob sie es werden oder wer andere. Warum? Weil Salzburg nach wie vor, wie viel haben es 3 Punkte Vorsprung. Salzburg hat grundsätzlich, hat man jetzt im Head-to-Head mit Sturm Graz in der Meisterschaft gesehen, wahrscheinlich und das einzeln doch die bessere Mannschaft. Aber, wie gesagt, man hat das gesehen, Rapid brutal stark, beide spielen noch gegen Rapid. Ganz schwer. Also ich sag, bin trotzdem noch der Meinung, dass Salzburg es schaffen wird. Aber, so wie ich es vorher um die Austria gesagt habe, Sturm Graz kann nur dann Meister werden, wenn sie es komplett durchziehen, wenn sie alle anderen schlagen, außer Salzburg. Genau das war bei uns bei der Austria damals. Wir haben alle geschlagen, Rapid, sorry, Luke, aber okay. Rapid 3-0 und ein X, das ist nicht so schlecht in 4 Spielen damals. Ne? Aber eben gegen Salzburg in 4 Spielen nur 2 Punkte geholt. Das heißt, es liegt daran, sollte Sturm schaffen, jeden einzelnen Rapid zu schlagen, LASK, auswärts auch nochmal zum Schlagen, Klagenfurt-Hartberg sowieso, dann kann es gut ausschauen. Aber eben, sie dürfen sich nichts erlauben, weil für das ist Salzburg meiner Meinung nach doch zu stark.
Das ist es ja. Ich sage das auch immer, du musst nicht unbedingt die direkten Duelle gegen Salzburg gewinnen, sondern die vermeintlich leichteren Aufgaben, die Hausaufgaben machen. Weil du Rapid ansprichst, Sturm trifft ja in sehr, sehr kurzer Zeit gleich 3-mal auf Rapid, nämlich 2-mal in der Liga, 1-mal dann das große, große Cup-Finale. Wie siehst du denn, weil du auch gesagt hast, dass Rapid momentan ganz gut drauf ist, die Chancen, dass es vielleicht auch einen neuen Cup-Sieger geben kann aus grün-weißer Sicht? Was sind da die Expertenmeinungen des Chefanalysten?
Was willst du hören jetzt von mir?
Nee, dass du sagst, dass Rapid es holen wird.
Nein, also,
Zitat sagen, Marco Stankovic, das poste ich dann gleich.
Nein, ich muss sagen, Rapid und der Robert Klaus gefällt mir extrem gut zum Zuschauen. Also wie gesagt, das Spiel Leoben gegen Rapid habe ich mir angeschaut, da habe ich mir gedacht, okay, Leoben, ich weiß, wie sie spielen, die stellen eine Mauer auf und schauen, dass sie kontern und Rapid hat trotzdem spielerische Lösungen gefunden, Rapid im Umschalten schnell, Rapid und dynamisch, also Rapid ist auf dem Weg, wirklich wieder zu Sturm Graz aufzuschließen, absolut. Salzburg nehme ich mir außen weg, weil außen vor, weil die halt jedes Jahr grundsätzlich die Besseren sind, absolute 50-50-Geschichte für Rapid. Also ich sehe da überhaupt keinen Favoriten. Das Spiel wird eine unglaubliche Atmosphäre haben, wieder in Klagenfurt. Also das ist das schönste Finale, was sich Österreich als Werbung für den österreichischen Fußball vorstellen kann, wenn man die beiden Fanlager sieht. Ich hoffe nur, dass mit der Pyrotechnik beide nicht übertreiben, weil das ist jetzt wirklich immer schon grenzwertig gewesen. Rapid auf einem super Weg. Rapid spielt gut. Rapid hat sich jetzt gegen Salzburg einen Punkt verdient. 3-mal gegen Sturm Graz ist natürlich brutal, weil irgendwann müsste die ganzen leider nicht mehr sehen, natürlich. Einen anderen. Finale besonders, also absolut 50-50, nicht einmal 1% Vorteil für ihn.
Wer wird also Cupsieger? Meister hast du ja schon gesagt, wahrscheinlich führt kein Weg an Salzburg vorbei. Kannst du uns deinen Tipp fürs Cupfinale auch geben?
Aber ich sag 50-50 komplett, also ich habe kein.
So, egal, jetzt hat es mich kurz gerissen, weil ich glaube, du hast es überhört. Oder wie?
Nein, also ganz, ganz schwer zu sagen, wenn ich mich selber dabei ertappt, wie die Cup-Auslosung war, beziehungsweise dann gesehen habe, wer im Finale ist, dass ich mir denke, Rapid gut und gut unterwegs. Ist sau schwer. Also alles, was ich sage, wäre komplett unseriös, weil. Komplett 50-50 Zuschauer, 50-50 Spieler auf dem Spielfeld, wenn alle fit sind.
Ja.
Ganz spannend.
Es ist sicher nicht die fettigste Saison seit vielen Jahren. Ich schaue mir jetzt gerade, du hast gerade ein super Stichwort gegeben, und zwar Hosiner, mit der alles getroffen hat zu der Zeit, wenn man sich aktuell die Torschützenliste anschaut. Du hast dann Torschützenlisten ersten, der kein Mittelstürmer ist, sondern links außen ist, der führt mit 12 Toren die Torschützenliste an. Führt der österreichischen Bundesliga insgesamt die Qualität oder täuscht einfach die Torschützenlisten über das andere hinweg? Also schaut die einfach mager aus, aber der Rest passt eh gut.
Ich glaube, das ist aber Ausreißer im Vergleich zu den letzten
absolut,
Jahren.
Absolut, Ausreißer.
Da würde ich wegen einem Jahr würde ich jetzt noch gar nichts reininterpretieren wollen, weil wenn wir uns die besten Mannschaften anschauen, Salzburg ist vielleicht genau deshalb wieder den anderen ein Stückchen näher gerückt, weil ihnen der Knipser fällt, wer war denn in den letzten Jahren noch da?
Adeyemi.
Adeyemi war noch da davor.
Da
war Soriano da. Ne? Das haben sie aktuell nicht, weil der Konaté zu jung ist und zu unkonstant in seinen Leistungen. Ja. Bei Sturm Graz so, wenn jetzt nur schnell durchgeht, das sind die Mannschaften, die sehr viel variieren, vorne auch mit den Aufstellungen. Zakaria mit einer schweren Verletzung out ist und bei Rapid, der Guido jetzt auch nicht immer da.
Ja.
Also die Austria hat ihn in ultimativen Goalgetter eben abgegeben, ne, wenn man jetzt da schaut. Und beim LASK, außer dem Robert Schul, trifft eben keiner. Das heißt, ich glaube, dass das ein ganz ein grober Zufall ist und ob die echt ist, da muss ich das absolute Gegenteil sagen. Der Fußball hat sich stark verändert, seit ich aufgehört habe, aber definitiv, was die Anerkennung international betrifft, viel höher, viel besser als zu meiner Zeit.
Hat das mit der Punkteteilung zu tun? Weil am Anfang, die ersten 2-3 Jahre, ist es mir zumindest zuvorgekommen, als hätte sie die total auszahlt. Also man hat schon gemerkt, es wird dynamischer, es wird interessanter. Jetzt in diesem Jahr ist man mehrmals unterkommen, unter anderem auch von Sportdirektoren wie Andi Schicker oder Markus Katzer, die gesagt haben, ja, es ist doch ein bisschen unfair und eigentlich finden sie es doch gar nicht mehr so geil. War die Punkteteilung ein Fehler?
Schwer zu sagen, für einen neutralen Zuschauer, sage ich ganz ehrlich, ist es super unterhaltsam. Weil Welt automatisch zusammenrückt, speziell die Qualifikationsgruppe. Also wie gesagt, Austria-Lustenau wäre jetzt schon abgestiegen, theoretisch, von dem, was sie an Rückstand gehabt haben. Oben natürlich rückt das Ganze wieder ein bisschen näher zusammen. Also aus Clubvertreter-Sicht ist das, denke ich, vor einem ersten Spieltag komplett ungerecht. Nachher gibt es immer den einen oder anderen, der dann sagt, nein, es ist super, weil ein bisschen was gewinnt dadurch. Ne? Mhm. Aber alles in allem, es ist... Fußball ist doch für mich Unterhaltung und für die Unterhaltung ist es sicher gut.
Ja, und ich glaube auch, dass das von Saison zu Saison anders ist. Ja. Vielleicht sind jetzt gleich Katzer und Schicker, weil du sie genannt hast, Max, die nächstes Jahr dann wieder dafür sind, weil sie es dann in eine bessere Position bringt, diese Punkteteilung. Ich kann dem extrem viel abgewinnen, weil es ist immer noch ein Sport für die Zuschauer auch und es wird halt einfach spannend. Und zu den wenigen Toren muss ich auch noch sagen, auch bezeichnend finde ich, vor allem im Quali-Playoff, wenig Tore, sehr enge Partien. Und ja, 0-0, 1-1, also diese Kanter-Siege, wo sich einer dreimal in die Torschützenliste eintragen kann, auch überhaupt nicht mehr so. Würdest du sagen, ist allgemein das Niveau der Bundesliga fast... Also es gibt diese Ausreißersturm Salzburg und dann hast du ja von Rapid bis zurück auf Platz 6, 7 ähnliche Punkte und wirklich Mannschaften, die fast alle so ein ähnliches Niveau haben. Ist das die Saison auch ein Ausreißer oder würdest du sagen, haben da die Kleinen aufgeholt und vielleicht die Größeren ein bisschen nachlassen?
Ja, in der Vergangenheit war sicher so, dass die Größeren nachgelassen haben. Rapid Austria brauchen wir noch hernehmen. Also die waren ja davor auch immer, dass du sagst, Top 4 muss es sein. An Dagsbacher beurlaubt, weil wir nur Vierter waren zum Beispiel. Ne? So würden sie es ja heute wünschen. Ne? Und bei Rapid war es jetzt auch lange Zeit kein richtiger Weg nach oben zu erkennen. Deshalb haben die kleinen Vereine, sage ich mal vermeintlichen, die richtig gute Arbeit leisten, die richtig gute Trainer haben und aber keinen Druck im Vergleich, haben das dann gut gemacht.
Hartberg?
Jetzt brauchen wir uns nur die zwei anschauen. Das ist fantastisch, was die machen. Aber ich habe jetzt das Gefühl, speziell mit dem, dass Rapid jetzt dazukommt, dass du dann Salzburg, Sturm, LASK, 100%, bin ich felsenfest davon überzeugt, nächste Saison Rapid, hast du jetzt schon mal vier Vereine, die oben sich sowas von festsetzen werden, sich man schon vorstellen kann, dass der Abstand wieder ein bisschen größer wird zu den anderen.
Was ist mit deiner alten Liebe mit der Austria? Das ist da unten jetzt auch kein, also da zieht man jetzt nicht die Massen an mit dem Kick in der Quali-Gruppe. Nicht nur die Austria, sondern alle. Also ich meine, die Quali-Gruppe ist wirklich aktuell hard to watch.
Ja, die Quali-Gruppe ist einfach, da geht es ums sportliche Überleben.
Ja.
Brutal, ganz einfach. Und da kann man sich nicht erwarten, dass eine Mannschaft wild nach vorne stürmt, weil man sieht an den Ergebnissen, es hat bis jetzt einen einzigen Sieg gegeben. Das war die Westfall gegen Austria Lustenau.
Ja.
Heißt, wichtigste ist, nur kein Tor kassieren, nur nicht verlieren, irgendwann machen wir dann schon rein.
Ja.
Das ist aufgrund der ganzen Situation so. Und für die Austria ist es so, sie sind in jedem Spiel Favorit, können richtig gut kicken, aber die richtig hohe Qualität, dass die Gegner herspülen, die sie hinten reinstellen, die hat die Austria nicht. Ja. Das heißt, schaut so aus, als würden sie den Erwartungen nicht gerecht werden, aber ich weiß, das ist brutal schwer da zum Spielen.
Ja, es ist eigentlich eine eigene Liga mit einer Andi-Herrer-Fußball-Philosophie, so kommt es. Es hat jeder einen Andi Herrer auf der Bank sitzen und der lässt gegeneinander platteln. Mhm. Aber du hast natürlich völlig recht, es geht um das sportliche Überleben. Gehen wir von einer Königsklasse zur nächsten, und zwar zur Champions League. Diese Woche geht es ja weiter. Es ist ja diese Woche vieles angesagt, natürlich für dich. Du bist ja da schwer im Einsatz. Jetzt ist es ganz interessant, wir sprechen da noch in unserer Headline darüber. Salzburg kann ja sehr profitieren von einer Partie oder von einem Duell, und zwar von Arsenal gegen Bayern München. Jetzt ist es so, dass wir das vorgezogene Finale vielleicht schon haben in dieser Runde mit Manchester gegen Real Madrid. Wo geht denn die Reise in der Champions League hin? Also ich finde, diese Saison ist so unpredictable wie schon lange nicht mehr. Mhm. Weil Bayern ist für mich ein Pulverfass. Wie schaut das für dich aus?
Die Bayern darfst du halt nie abschreiben. Das ist halt einfach ein Fakt. Also ich habe vor der Saison in unserer ersten Champions League-Sendung auf die Frage, wer mein Favorit ist, habe ich wie alle anderen gesagt, natürlich führt kein Weg an City vorbei, aber erklärt es mir für verrückt, ich habe Arsenal am Zettel. Mhm. Von Anfang an mein Tipp irgendwie, weil ich ihnen gern zuschaue, jetzt an dem Trainer für heute, und wo sie sich jetzt gerade präsentieren, das ist immer so, dass du sagst, der im April, Mai zur Topform kommt, der ist dann für die großen Titel auch gut. Das war letztes Jahr Benfica, Napoli, die waren gut, und irgendwann ist nichts. Mhm. Also Arsenal, Bayern, muss man jetzt sagen, grundsätzlich ist Arsenal der Favorit. Mir fällt jetzt da die Fantasie, dass ich sage, Bayern München spielt seit langer Zeit richtig, richtig schlecht. Mhm. Warum jetzt genau gegen eine Mannschaft, die die Premier League anführt? Warum sollen sie jetzt genau plötzlich überzeugen?
Ja.
Einmal nicht vorstellen. Und andere Partie, Real gegen City, kannst du würfeln. Also das sind zwei das vorweggenommene Finale. Ja. Also wer da gewinnt, wer das voraussagen kann und dafür eine gewisse Konstellation und einen Spielverlauf, der muss wirklich der Copperfield sein. Also.
Das werden wir sehen, ob sie solche zeigen. Ich könnte es auch nicht voraussagen. Wir haben letzte Woche mit Hannes Wolf gesprochen, der ist ja im Ausland tätig, aber noch nicht zur Fußballrente. Der ist in Amerika. Du warst in Indien. Kannst du Spielern Tipps geben, was sie als Land zum Ausklingen eignet und was nicht? Ich kann mich an eine Geschichte von dir erinnern, wie du gesagt hast, auf einmal haben Schlangen zum Kämpfen angefangen zu deiner Zeit in Indien. Magst du das kurz? Das war ganz lustig.
Ja, das war wirklich lustig, weil ich beantworte zuerst einmal die Geschichte. Ja. Also das war wirklich ein Wahnsinn. Da war der Trainer Ranko Popovic damals bei uns mit am Corner-Eck eine Besprechung gehalten, und das war ein sehr liebevoller, autoritärer Trainer.
Also der Verein war, entschuldige, Pune oder Pune?
Punjabi MC.
Nein, Punjabi nicht. Punjabi ist woanders. Also Pune City.
Pune City.
Genau. Und wenn Ranko Popovic gesprochen hat, dann hast du nicht einmal husten dürfen. Okay. Dann stehen wir da und der Diego Carlos, Brasilianer, sogar Spanisch zu mir, gibt mir so einen Stesser und sagt, du, nimm uns ans Verschlangen. Sag, was, wie? Und der Popovic schaut mir an und sagt, was ist, wieso sprichst du? Wirklich? Und ich hab dann auf Englisch zu ihm gesagt, damit es alle verstehen, sorry Coach, there are some snakes. Ja, wo und hinter uns haben sie zwei Kobras aufgestellt und haben gerade mit der Abfangen gespielt. Also dann danach wieder beim Trainingsplatz die Bälle einen halben Meter über die Linie kreuzend. Und, also ich bin kein Bäume holen gegangen.
Ja,
man sagt Bälle, aber ich gehe da kein
Bälle. Für das gibt es die Jungen dann.
Nein, wir haben dann so routinierte indische, einheimische Menschen gehabt, die haben Bälle geholt mit einem Stock und haben immer einen Boden geschlagen, damit die Jungen weg, und dann haben sie die Bälle geholt.
Wahnsinn. Also, ja. Grundsätzlich die Erfahrung Indien für dich etwas, wo du sagst, ja, das würde ich noch einmal machen, oder eher noch solche Erlebnisse, naja, wenn ich das gewusst hätte?
Beste Erfahrung meines Lebens, ganz ehrlich, weil es gibt halt tatsächlich, da bin ich ein großer Verfechter davon, vom Fußball so viel zum Herausholen für die Karriere danach. Also ich spreche fünf Sprachen durch den Fußball.
Wahnsinn.
Von Haus aus zu Hause, durch das, dass meine Eltern aus Serbien sind, sowieso deutsch und serbokratisch aufgewachsen. Aber wie gesagt, in Italien gelebt, Italienisch gelernt, und in Indien habe ich Spanisch gelernt, weil die Legionäre alle Spanier und Amerikaner waren und ich halt dabei. Solche Sachen, brutal wichtig. Ja. Wann kommt man in Indien? Wenn du kein Backpacker bist, dann ist jetzt nicht das Urlaubsdomizil Nummer eins. Ja. Das heißt, zweieinhalb Jahre in einem Land gelebt, was ich nie in meinem Leben gesehen hätte. Und da kann man so viel fürs Leben mitnehmen. Ja. Die Geschichte war immer, es ist wunderbar. Ja. Ja. Also, hat man super da.
Und steirisch sprichst du auch?
So. Steirisch, ich glaube, ich am besten leobnerisch. Das verliere ich immer mehr. Ich glaube, ich rede leobnerisch, nur dann bin ich in Leoben und denke, ja. Oh,
Also da kommt man zu einigem da in Indien. Spanisch lernt man in Indien. Das hätte ich nie für möglich gehalten, aber es ist so. Spanisch.
Ich wollte Hindi lernen eigentlich, weil das eigentlich die Hauptsprache in Indien ist. Und dann haben zwei indische Spieler miteinander Englisch geredet. Dann frage ich Jungs, warum nicht auf Hindi? Sagst du, der ist aus dem Norden, ich bin aus dem Süden, wir verstehen uns.
Wahnsinn.
Gut, die Hymne habe ich mitsingen können, okay. Immer die indische, aber sonst ist nichts.
Okay, gut. Marco, das war sehr spannend. Wir machen noch kurz den Wordrap, den macht der Captain Luke. Mhm. Und dann sind wir eh schon rappt.
So Marco, bist du ready? Du weißt aus dem Bauch heraus beantworten.
Mhm.
Backhändl oder indisches Curry?
Backhändl.
Herrlich. Stollenschuh oder Analysetafel?
Analysentafel.
Wahnsinn.
Wien oder Graz?
Graz.
Okay, gut. Mehr will man heute nicht mehr auf die Folter spannen. Der Mann hat sich auf eine internationale Woche
vorzubereiten. Einen letzten haben wir noch.
Ja, was denn?
Bist du bereit? Konstanze Weiß oder Johannes Brandl?
Konstanze Brandl.
Sehr diplomatisch. Man lernt also nicht nur analysieren, man lernt auch ein bisschen Diplomatie und Spanisch in Indien. Das haben wir heute alles von dir gelernt. Marko Stankovic, herzlichen Dank für deine Zeit und eine erfolgreiche weitere Saison.
Mach's gut.
Tschüss. Ja. Servus, danke, ciao.
Baba.
Ciao. Es war wieder witzig und spannend und lustig und immer, immer erkenntnisreich, wie immer mit Marko. Stankovic über Fußball spricht.
Definitiv.
Es ist schön zu sehen, wie er in seiner neuen Aufgabe aufgeht. Das ist wirklich wünschenswert. Ich glaube, das wünscht sich jeder Kicker. Zu unserer Headline: Club WM 50 Millionen für Salzburg. Es gibt nächstes Jahr 2025 zum ersten Mal die neue Ausgabe der FIFA Club WM. Es ist ein neuer Modus. Ganz kurz, der alte Modus ist folgender, und zwar qualifizieren tun sich die Mannschaften über den Erfolg in den jeweiligen, jetzt seit 2005 wird es so ausgetragen, über den Erfolg in den jeweiligen Kontinentalwettbewerben. Gibt gewisse Auswahl, gewisse Startplätze für jede Konföderation, die UEFA, die europäische ist natürlich mit CONMEBOL. Ich hoffe, ich sage das richtig, weil ich sage immer, also der Champions League, die Europa League, Champions League, Copa Libertadores aus Südamerika, AFC Champions League aus Asien, Gewinner der CAF Champions League aus Afrika und CONCACAF Nord- und Zentralamerika und Karibik und OFC Oceanien Champion und der Meister des Gastgeberlandes.
Mhm.
So, das ist eine Vorrunde, da spielen die Vertreter der kleineren Konföderationen gegeneinander und dann ab dem Viertelfinale steigen dann die Großen ein.
Mhm.
Genau. Austragungsort ist dann oft im Land des Meisters.
Mhm. Vom Vorjahr?
Vom Vorjahr.
Okay.
Und die Spiele sind einfach dann ja verstreut. Und das Team siegt, das Teamfinale siegt, ist überraschenderweise dann der FIFA-Club-Weltmeister.
Aha.
Genau. Also man hat das ja irgendwie immer so, ich zumindest auf dem Schirm, das spielt immer der Champions-League-Sieger.
Mhm.
Ein Spiel. Und die gewinnen dann 10 Jahre lang in Folge und einmal verlieren sie dann gegen einen Verein aus Südamerika.
Mhm.
Oder?
Ja.
Das ist immer irgendwann in der Nacht. Ja. Kann mich erinnern, Bayern hat einmal gewonnen nach dem Finale gegen Valencia, haben es gewonnen 1-0 oder Sami Kufur das Kopfballtor geschossen. Völlig absurd gegen FC Hiroshima oder irgendein Verein, wirklich, den man vorher noch nie gehört hat. So, das ist der alte Modus. Der gehört aber ab nächstem Jahr der Vergangenheit an.
Ja, absolut, denn FIFA Club WM 2025 klingt ja schon ein bisschen spannender.
Extrem spannend.
32 Mannschaften sollen da teilnehmen.
Braucht man ganz dringend diesen Wettbewerb jetzt, weil es gibt ja noch nicht genug Belastung für die Spieler.
Absolut. Also es ist so, alle 4 Jahre wird da der Club-Weltmeister ermittelt. Das Ganze wird dann in 8 Gruppen stattfinden zu je 4 Teams. So kommen wir dann eben auf diese 32 insgesamt. Und da steigt dann der erste und zweite dieser Tabelle jeweils aus dieser Gruppe auf in die K.O.-Runde. Also es ist schon so ein bisschen wie so eine Europameisterschaft, so von der Aufteilung her.
Ja.
Zusammen setzen sich diese 32 Teams wie folgt, nämlich da kommen wir mal von der UEFA, die letzten 4 Champions-League-Sieger.
Ja.
Dann haben wir die 8 besten Mannschaften der letzten 4 Jahre. Ja, also es wird immer in diesem Vier-Jahres-Zeitraum gerechnet. 4 Champions League-Sieger plus 8 der letzten 4 Jahre. Dann haben wir in Südamerika die letzten 4...
Mal ganz
4,
kurz, das ist Manchester City, das ist Real Madrid, das ist Chelsea und der FC Bayern.
Okay.
Sind die letzten 4 Sieger.
Genau, Chelsea, Real Madrid, City. Man City. Genau, ich habe dann noch FC Bayern, hat sich über die Rangliste. Aha. Dann haben wir noch Dortmund, Paris Saint-Germain, Inter Mailand, FC Porto und Benfica Lissabon. 2, 4, 6, 8, 9 und wir suchen ja 10.
Eigentlich suchen wir 12.
Nein, wir suchen 12. Und jetzt kommen wir nämlich zu unserer Headline oder zu unserem Teaser, warum da Salzburg auch noch eine Rolle spielt.
Ja.
Weil Salzburg auch noch die Chance hat, da dabei zu sein, vorausgesetzt, Arsenal wird nicht Champions League-Sieger. Wenn Arsenal die Champions League gewinnt, ist Salzburg nicht dabei.
Im Konzert der Großen.
Nämlich wirklich im Konzert der Großen, weil die kriegen 50 Mille, um nur dort dabei
Antrittsprämie.
Zu sein.
Antrittsprämie.
Nur dabei. Die haben noch nichts geleistet. Ja, okay, sie haben die letzten 4 Jahre was geleistet.
Antrittsprämie, 50 Millionen. Okay. Gut für Salzburg, dass die auch einmal eine finanzielle Spritze bekommen und nicht immer so arm herumtingeln wie die ganzen anderen Traditionsvereine.
Ja, na, da wird sich die Lizenz nächstes Jahr dann hoffentlich ausgehen, weil sind wir eine Zitopathie. Nein, also so viel zu den europäischen Clubs. Dann haben wir Südamerika, das sind die letzten 4 Copa Libertadores plus die 2 besten Teams der letzten 4 Jahre.
Ja.
Also da haben wir da 6 Teams aus Südamerika.
Ja.
Nordamerika plus Zentral- und Karibik auch. Die letzten 4 CONCACAF Champions League Sieger.
Ja.
Wieder die letzten 4. In Afrika sind es die letzten 4 der afrikanischen Champions League. In Asien die letzten 4 der asiatischen Champions League. Und dann fehlen noch das beste Team der letzten 4 Jahre von der ozeanischen Champions League. Und dann ist noch ein Team aus dem Club des Gastgeberlandes. Also auch da ist ein bisschen ein Potpourri, da ist alles drin dann bei diesen 32
Teams. Also da wird
Teams.
Dann Inter Miami spielen, von dem ist auszugehen, weil das verkauft sich am besten. Genau.
Ja, gut.
Falls Messi kommt dann als 9-maliger Ballon d'Or-Sieger, weil der hat dieses Jahr schon 2 Assists für Inter Mailand. Der wird das holen.
Inter Mailand.
Hoffentlich.
Inter Miami.
Habe ich Inter Mailand
gesagt. Ja, ist auch okay. Aber auch dem, auch für Inter hat er sich.
Diese Saison Inter Mailand genauso viele Tore wie für Inter Miami.
Aber der hat doch ein Tor geschossen jetzt.
Die Saison hat ja schon gerade angefangen. Der war ja verletzt letzte Woche.
Ja, und dann ist
Hannes
er rein
Wolf.
Und hat ein Tor geschossen.
Jetzt die Woche.
Jetzt?
Ja.
Ja.
Gut, das bedeutet also, das findet im Jahr des früheren Confederations Cup statt, ein Jahr vor der WM, auch im Austragungsland der WM. Ist das für Zukunft so geplant oder ist das nur für die USA so? Fällt das so zusammen?
Das kann ich dir jetzt nicht so ganz beantworten. Ja. Das Einzige, was ich mich frage...
Er stellt ja auch noch nicht fest, wo gespielt wird genau, gell?
Genau, also die in USA, aber nicht genau wo. Und ich habe auch noch nicht so ganz raus, du hast ja jährlich die Champions League. Wie sich das ausgehen soll, dass die Club-WM und die Champions League sich da nicht irgendwie auffrisst? Ist das dann so spät angesetzt? Weil Zeitpunkt, wann das ist, weiß ich jetzt auch nicht.
Zeitpunkt
ganz
ist 15.
Genau.
Juni bis 17. Juni. Juli.
Juli, okay, da ist die Champions League wieder
Turnier.
Vorbei.
Ja. Es geht ja darum,
das heißt, die haben dann einfach
gar
keine Sommerpause.
Genau, es geht ja beim Fußball nicht darum, dass die Spieler ihre Höchstleistungen bringen können, sondern es geht darum, möglichst viele Menschen ins Stadion zu locken, damit die so viel Geld bezahlen für ein Ticket, das eigentlich viel günstiger sein soll, um die Spieler, die schon auf Reserve dahin kriechen, immer noch spielen zu sehen, weil es eh wurscht ist, weil es ja nicht mehr um den Sport geht, sondern einfach nur mehr um Merchandise und Eintrittskarten.
Zitrone muss ausgepresst werden.
Genau, richtig. Die Zitrone ist in diesem Fall jeder einzelne Profi.
Ja, leider. Ich finde ja, wenn ich mir das ein bisschen so anschaue und anhöre, ich finde es ja persönlich nicht uninteressant. Ich finde es schon cool, wenn es einen Club-Weltmeister gibt und da wirklich die ganze Welt sich trifft und überall die Besten und die spielen dann untereinander, damit man wirklich mal sieht, okay, aus welchen Bereichen der Erde kommen einfach die besten Kicker. Ja. Aber wenn man das restliche Programm hernimmt und das reicht mal nur auf Club-Ebene und dann kommt ja das Nationalteam auch noch dazu, ist es absurd.
Es ist also absolut absurd.
Dann gibt es ja gar keine Zeit mehr im Jahr, wo du gefühlt gar keinen Fußball hast und das kann für den Menschen, der da so viel leistet, nicht gut sein.
Ja, es entwertet die anderen Bewerbe.
Ja, das stimmt auch. Ja.
Wieso wurde ein Confed Cup eingestellt? Der war vorher schon irrelevant. Also Confed Cup war immer so, oh, wir pressen ein paar Spiele, wo ja auch keiner wirklich gewusst hat, wofür der da ist. Wir pressen ein paar Spiele im Jahr vor der WM rein. Das war geil anzuschauen, 2005 in Deutschland. Brasilien hat diesen Confed Cup zerrissen mit Adriano Ronaldo und Ronaldinho. Es ist aber wertlos. Es taucht nur in Statistiken von Spielern auf, die sonst nichts gewonnen haben. Ja. Immer unter dem Vorwand. Ich habe nur weniger gewonnen, ich habe gar nichts gewonnen. Also ich will da nicht jetzt mit dem Finger zeigen, aber was ich sagen möchte ist, es gab diese Spannung zwischen den Euros, als sie noch EMs hießen, und den WMs, weil ein Jahr nichts war. Die Leute mussten ohne Turnier auskommen. Und ich glaube, das hat dafür gesorgt, dass die Euphorie auch groß war. Weil es ist schon jetzt so, dass ich habe die Nations League, ich habe die Qualifier, ich habe den Confed Cup, ich habe die Europameisterschaft, ich habe die Weltmeisterschaft, dann habe ich auf nationaler Ebene die Meisterschaft, den Pokal, dann vielleicht noch den Supercup, dann die Champions League oder die Euroleague oder die Conference League, dann die nationale Liga, dann. Also
ist absurd. Na und vor allem, ich finde es dann schwierig.
Hobbyturnier in der Heimatgemeinde.
Ja, das darf man nicht außer Acht lassen, das Gedenkturnier für den ehemaligen Kapitän.
Richtig. Der verheiratet ist jetzt.
Ja, alle 4 Jahre macht es dann wieder, finde ich, nicht so sexy. Und dann auf der anderen Seite denke ich mir, ist ja dann sowas wie Champions League-Sieger auch nur mehr Mittel zum Zweck, damit du mal bei dieser Club-WM überhaupt spielen kannst.
Die also Champions League ist nicht mehr der Endpunkt. Ja. Und das sollte eigentlich, weil es ist die Königsklasse.
Das ist so crazy, ja, aus unserer Sicht natürlich. Ja,
aber müsste man sagen, dass der Ozeanienmeister Real Madrid schlägt?
Nein, das gar nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in Nordamerika lebe, ist mir die Champions League in Europa wahrscheinlich auch wurscht.
Das kann dir doch nicht wurscht sein. Naja, wenn ich in Europa nicht lebe und ich bin Basketballfan, ist mir die NBA dann wurscht?
Nein, das nicht. Aber du hast vergleichsweise in Europa dieses Basketballniveau nicht. Die haben dort schon.
Ja, eben. Also und gibt es ein vergleichsweises Fußballniveau in Amerika zu europäischen Topvereinen wie Real Madrid oder Manchester City? Also, wenn ich mir die All-Stars anschaue.
Stimmt, die Clubs nicht.
Das All-Star-Spiel, das All-Star-Spiel von der MLS gegen, ich glaube, es war was Juve. Oder gegen wen waren die gegen Arsenal. Ja. Da gibt es ein tolles Video übrigens. Das geben wir euch in die Beschreibung rein, zum draufklicken, wo der Schiedsrichter Kameras und Mikrofone trägt. Ja. MLS All-Stars, ich glaube, die verlieren 7-1. Ja. Ja. Das, und die sagen dann auch, hey Ref, weil er gibt gelbe Karten, wenn gelbe Karten zu geben sind. Und dann kommen die hin und sagen, hey Ref, why do you have to get the cards out? It's a chance for us to show ourselves, die amerikanischen Spieler. Mhm. Weil die halt einfach dann, die wollen ohne nach Europa. Das will ja jeder nach Europa. Oder
ja,
siehst du das?
Recht auf Club-Ebene, ja, ich habe mich jetzt ein bisschen blenden lassen durch die Nationalmannschaft.
Weil die so erfolgreich ist.
Nicht in Nordamerika, aber in Südamerika. Ich habe nur gemeint, ja, in anderen Teilen der Welt wird ja auch gut gekickt, allerdings
schon,
nicht
keine
auf Club-Ebene. Das stimmt.
Nicht auf europäischem Niveau. Also ich glaube, wir haben 95% Siegrate von der alten Club-WM von Europäern.
Ja, vor allem, wenn da 12 Mannschaften aus Europa rüberfahren, gehe ich schon davon aus, dass die dort gut
performen werden. Ja, dass die ersten unter den ersten 5, 4 Europäer sind. Von dem gehe ich aus.
Ja.
Weil, da müssen wir sagen, dass der FC Santos Real Madrid schlägt.
Was ja, ich mein, nein, aber
kann ich, schon passieren, ist, aber dann gibt es noch andere europäische Vereine, über die man dann wieder drüber muss. Es gibt ja einen Grund, warum ein Neymar als bester Spieler, junger Spieler der Welt damals von Santos nach Europa gekommen ist.
Mhm, natürlich, ja.
Den Grund.
Und Lionel Messi ist ja, ja auch, also der
als
ist ja
Child
auch
zwar, aber ja.
Über das große Wasser, damit er in Europa kicken kann.
Genau.
Also ja, das stimmt schon, da gebe ich dir recht. Ich bin gespannt, ich weiß es nicht. Es ist halt wieder ein neues Format, wo sie, wie gesagt, alles rauspressen wollen und Kohle machen wollen.
Ja.
Aber ich werde es mir schon anschauen, glaube ich. Also, oder interessiert dich das gar nicht?
Nein, das interessiert mich.
Also du schaust es dir an und dann machst du dir eine Meinung. Und
also es war auch genauso bei der WM in Katar, wo jeder gesagt hat, das boykottiere ich. Ja, gratuliere, dann boykottierst du es, interessiert aber keinen, ob du das boykottierst, Hansi.
Ja, das habe ich auch gesagt.
Ja, aber das interessiert keinen. Und das ist jetzt nichts Persönliches, das weißt du. Es geht darum, dass ich habe zum Beispiel gesagt, ich boykottiere es nicht, ich weiß es, ich bin Fußballfan, ich will es sehen. Es passiert ja jetzt sowieso. Und dann kommen immer so Sachen, und das finde ich immer ganz witzig, wo jemand dann sagt, wie kannst du dir sowas anschauen, du machst dich mitschuldig. Ich mache mir gar nichts mitschuldig. Ich entscheide nichts, ich boykottiere Katar komplett, ich fliege nicht in die Emirate. Ich boykottiere alle Schurkenstaaten. Ich bin nicht der, der das Turnier dorthin vergibt. Was seid ihr wahnsinnig, mit dem Finger auf mich zu zeigen und zu sagen, du kannst das Turnier in Katar doch nicht anschauen, du machst dich mitschuldig. Ich mache mich überhaupt nicht mitschuldig. Ich bin der kleine Mann, ich bin der Fußballfan.
Das stimmt, ich meine, das, was Sie sagen, da ist was Wahres dran und ich musste es auch mir anhören und mich auch dagegen rechtfertigen. Aber dieses, wenn sich das jeder denkt, wird nie irgendwo irgendwas verändert. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn man geschlossen es auf die Reihe kriegen würde, als ganz Österreich zu sagen, wir schauen es nicht und 8 Millionen.
Ja, oder kein Mensch interessiert es, ob Österreich das
aber,
schaut.
Aber es ist schon so, wenn du dir immer denkst, ob ich das jetzt mache oder nicht, oder ob ich jetzt meinen Müll trenne, ob ich jetzt mein Auto stehen lasse.
Das ist was anderes. Meine persönliche Verantwortung, dass der Müll getrennt ist. Meine persönliche Verantwortung ist nicht, dass die FIFA nicht korrupt ist.
Nein, das nicht. Aber die Geldeinnahmen sind schon auch durch TV und Werbungen und die Werbungen, die dort verkauft werden. Und wenn man irgendwie es schafft, denen zu sagen, hey, mir ist das wurscht, dass es in Katar ist und ihr könnt die Werbung nicht mehr so teuer verkaufen und es bringt das Geld nicht rein, überlegen sie vielleicht wieder um. Aber diese Hebelwirkung kannst du natürlich
so. Glaubst nicht du nicht, dass der erste Ansprechpartner wären die großen Verbände wie Frankreich und Italien und Spanien, die sagen, wir bringen die Stars nicht dorthin?
Naja, Deutschland hat ja so ein bisschen ein Dings probiert in Katar mit Mund zu halten und so.
Das ist ja ein Wahnsinn. Deswegen sind sie ausgeschieden, weil sie sich auf alles konzentriert haben, nur nicht auf den Kick. Die Regenbogenbinde war ein größeres Thema in den deutschen Medien als die Aufstellung und dann das Mund zuhalten, wow, weißt du, was ich meine?
Das stimmt.
Das ist aber so eine Farce.
Ja, auch da ist es aber wieder so, mir ist es trotzdem lieber, jemand macht ein bisschen was als gar nichts, aber dann ist es wieder so halbert gewesen.
Genau, ich sage
genau
das ist
gleiche
Problem.
Als Verband, nur das kannst du halt wahrscheinlich nicht argumentieren, sage ich, okay, dann ist diese WM für uns heuer einfach nicht und wir fahren nicht hin. Aber dass diese Cojones hat halt auch kein Verband und schon gar nicht so ein großer wie Deutschland, dass man da einfach wirklich sagt, okay, gerne, aber ohne uns, fände ich mega geil.
Ja.
Aber das spielt es halt auch nicht. Ja.
Ja, absolut. Also schaust du es?
Was jetzt?
Die Club-WM.
Ja, ich würde es mir schon anschauen, aber ich kann das jetzt überhaupt noch nicht beurteilen, ob ich dagegen oder dafür bin. Ich bin gegen immer mehr und nur mehr Geld rausholen und gar nicht mehr darauf achten, wie es sportlich oder körperlich den Spielern damit geht. Alle 4 Jahre hört sich jetzt mal umsetzbar an, aber ich kann es nicht sagen. Aber nächstes Jahr, ich werde es mir anschauen.
Du wirst es dir anschauen.
Das war eine Ja-Nein-Frage, habe ich sehr lange beantwortet. Ich hätte vielleicht Ja sein können.
Es interessiert mich ja nur, wie andere damit umgehen.
Ja, du auch, oder? Wir haben gesagt, Fußball, wir schauen uns das mal an.
Fußball schaue ich grundsätzlich gerne. Genau. Also, wir haben hoffentlich gut erklären können, was die neue Club-WM ist. Wenn noch Fragen offen sind, dann schreibt uns diese bitte auf Instagram.
Das und wir sind schon auch immer gespannt auf die Meinung der Community.
Ja, unbedingt.
Ob ihr euch zu Hause hörend denkt, was redet ihr für einen Blödsinn?
Was redet der Luke für einen Blödsinn?
Und
der Max, das ist eine Koryphäe wieder im Fußball.
Das schreibt uns doch gerne. Ich bin da wirklich, ich finde das immer cool, wenn ich das ab und zu schreiben uns auch Leute, die sagen, Luke, du bist cool, wer ist der andere Dude?
Genau.
Nein, schreiben sie nie. Aber schreibt uns auch eure Meinung.
Ja, unbedingt. Wir freuen uns auf eure Meinung sehr. Wenn dann nichts mehr bleibt, dann bleibt nur ein kleiner Abstaubergruß von uns. Wir haben abgestaubt für heute. Danke fürs Zuhören, danke für die Treue, danke, dass ihr jede Woche einschaltet. Wir freuen uns sehr auf euer Feedback. Wir freuen uns noch mehr, wenn ihr uns gewogen bleibt. Aus diesem Grund ein großes Dankeschön. Ja. Bis zum nächsten Mal. Wir haben abgestaubt.
Sie kommt.
Ciao. Hier.